Der Kampf um die Ukraine ist heute Abend das Thema. Und dieser Kampf um die Ukraine hat ja seit einiger Zeit militärische Formen angenommen. Dabei fing alles scheinbar ganz harmlos an. Es gab vor einiger Zeit ein sogenanntes Assoziierungsabkommen, das die EU der Ukraine vorgelegt, mit ihr diskutiert hat. Und am Ende dieses Prozesses steht ein Bürgerkrieg in der Ukraine, mittlerweile viele hundert Tote. Manche Leute fürchten Kriegsgefahr, womöglich sogar Weltkriegsgefahr. Wie ist es dahin gekommen? Wenn man die Antwort der westlichen Medien anhört, der Journalisten, der Politiker, dann besteht die in einem einzigen Hinweis. Wir, der Westen, wir haben ein freundliches Hilfsangebot unterbreitet an die Ukraine und die Russen haben das mit unglaublicher Aggression und Brutalität torpediert. In Wahrheit, das nehme ich mal als Gegenthese für alles Folgende vorweg, enthält dieses Assoziierungsabkommen, über das ich noch ein paar Takte sagen werde, von Anfang an einen so feindlichen Gegensatz gegen die Ukraine und gegen Russland, dass auf diese Feindlichkeit, die darin steckt, Russland antwortet und reagiert. Ich weiß, dass wenn ich das Wort reagieren benutze, mancher vielleicht geneigt ist, daraus schon eine Parteinahme herauszuhören. Aha, denkt man sich. Der will den Westen beschuldigen, den Osten, Russland zuvörderst, entschuldigen, weil die bloß reagiert haben. Nein, das ist unsere Sache nicht. Ich will heute Abend diesen Streit zwischen der EU und der Ukraine, respektive dem Westen und Russland, beurteilen und will deswegen in Erinnerung rufen, dass es zwar gute bürgerliche Sitte ist, wenn irgendwo ein Streit auftaucht, Partei zu ergreifen in ihm. Wer ist da der Vertreter des Gerechten, wer ist der Vertreter des Ungerechten? Das halte ich aber für eine Fahrlässigkeit, die ich heute Abend nicht begehen werde. Man muss nämlich in Rechnung stellen, dass in einem Streit zwischen zwei Parteien durchaus beide Parteien Interessen und Ziele verfolgen können, die es gar nicht wert sind, dass man für eine dieser Parteien Partei ergreift, dass man gegen beide Argumente aufzuführen weiß. Meine Sache heute Abend ist jedenfalls, den Streit, der da zwischen dem Westen und der Ukraine und Russland entbrennt, zu beurteilen und nicht in diesem Streit Partei zu ergreifen. Eine Parteinahme werde ich mir gleichwohl nicht verkneifen. Und worin sie besteht, wird man im Folgenden hoffentlich raushören. Also, in diesem Streit keine Parteinahme. Und doch, man muss kein Freund der Russen sein, um zwischen dem Urheber der Anfeindungen und dem Adressaten zu unterscheiden. Und die Urheberschaft, die liegt in dem beschlossen, was der Westen mit seinem Assoziierungsabkommen auf den Weg gebracht hat. Dazu will ich ein paar Anmerkungen anbieten. Was ist das eigentlich, was die EU da als ihre Osterweiterung betreibt und wie macht sie das im Fall der Ukraine? Dann will ich im zweiten weniger Anmerkungen machen zu der Antwort, die die Russen darauf geben, mit der Annexion der Krim. Und zum dritten etwas ausführlicher beleuchten und zur Diskussion stellen, was seitdem diese Feindschaft gegenüber Putin und seiner Krim-Annexion feststeht, als Feindbild in Umlauf gesetzt wird hierzulande, als Feindbild in Sachen Putin. Zunächst zu dieser sogenannten friedlichen Eroberung Osteuropas durch die EU. Alles hat angefangen mit einem Abkommen, das nennt sich Assoziierungsabkommen, das daherkommt wie ein Angebot zur Hilfe. Ein Angebot, das der Hilfsbedürftige wählen, aber auch ausschlagen kann. Das hat mehrere Abteilungen, eine wirtschaftliche, aber auch eine politische und juristische. Das will ich nicht im Detail durchgehen, sondern mich auf weniges beschränken. Der so scheinbar unscheinbare Inhalt, was die wirtschaftlichen Abmachungen angeht, der besteht darin, dass ein Handel vereinbart werden soll, der dann zustande kommt mit der EU, zwischen der Ukraine und der EU, wenn in der Ukraine Normen übernommen werden, Qualitätsstandards übernommen werden, die für westliche Waren und den EU-Markt gelten. Das hat, das rechnen auch die Vertreter der Ukraine ihren westlichen Verhandlungspartnern vor, so unscheinbar es klingt, gravierende Auswirkungen in der Ukraine. Das bedeutet nämlich, wenn westliche Warennormen, die in der EU üblich sind, Standards für Schuko-Stecker oder Lebensmittel und ihre Zusammensetzung, ein Großteil der ukrainischen Waren gar nicht mehr exportfähig ist für einen EU-Markt. Dass umgekehrt Waren aus Russland, die auf diesem Markt verkauft werden, Russland ist ein naheliegender Handelspartner, ihre Zulassung verlieren, weil auch die diesen Standards nicht genügen. EU-Waren könnten im Gegenzug diesen ukrainischen Markt jetzt frei betreten und mit ihren Qualitätsstandards und Preisen den Markt überschwemmen. Das zusammengerechnet, das hat auch die Regierung der Ukraine den westlichen Verhandlungspartnern vorgerechnet, ist sowas wie ein ökonomischer Niedergang der Ukraine. Ihre Waren nicht mehr verkäuflich, die Lieferungen russischer Anbieter nicht mehr zu haben auf diesem Markt. Große Anteile ukrainischer Firmen werden auf diese Weise in die Pleite getrieben. Das wissen sogar die, die der Ukraine dieses Assoziierungsabkommen vorlegen und geben ihnen den Tipp, bringt doch eure Betriebe auf Vordermann, sorgt doch mit neuen Investitionen dafür, dass die Produktivität und die Standards der westlichen Produktion schaffen. Und dann rechnet Janukowitsch vor, das würde in der Ukraine eine Investition von 100 Milliarden Euro bedeuten, die ein so hoch verschuldeter Staat wie die Ukraine gar nicht stemmen kann. Die können ja schon ihre Schulden nicht bedienen. Darauf antwortet der Westen, gut, dann ist es eben nicht durchführbar, weiter Staatsbetriebe am Leben zu halten. So wird dort in weiten Teilen produziert. Privatisiert eben die jetzt noch staatlichen Betriebe, die da Blech und Kohle und so weiter herstellen. Privatisiert sie. Das wäre doch das Heilmittel. Und es ist klar, was Privatisierung in einem Land wie der Ukraine bedeutet. Da ist ein Großteil der Produktion durch staatliche Betriebe erledigt. Die werden vom Staat subventioniert und am Leben gehalten, auch dann, wenn sie nach westlichen Maßstäben gar nicht Gewinn produzieren. Insofern ist der Imperativ, privatisiert doch eure Betriebe, dasselbe wie das Verlangen, macht die jetzt noch staatlich produzierenden Kombinate platt. Die Folge davon, es kommen noch weniger Einnahmen und Steuern im ukrainischen Haushalt an, sodass der Schuldenberg in diesem Haushalt noch weiter steigt. Und auch darauf gibt es eine Antwort im Westen. Die sagen ihnen, das ist die nächste Aufgabe, die bei euch ins Haus steht. Ihr müsst den Haushalt sanieren. Setzt die Gaspreise hoch. Da ist von Verdoppelung die Rede gewesen. Schraubt die Renten runter. Das entlastet den Staat. Und jeder weiß, kann es jedenfalls wissen, wenn er nur Zeitungen liest, in der Ukraine können die Menschen im Winter überhaupt nur deswegen heizen, weil das Gas staatlich heruntersubventioniert war und der Staat Renten auf einem zwar sehr bescheidenen Niveau, dies aber immerhin gewährt. Insofern ist das Projekt, verdoppelt eure Gaspreise und halbiert eure Renten, dasselbe wie eine drastische Volksverarmung, von der natürlich ein Politiker wie Janukowitsch fürchtet, das führt zu einem solchen Aufruhr und Aufstand im Land, dass es an die Existenz der Nation geht. Das sind wenige Bausteine aus diesem Abkommen, sodass sich ernstlich die Frage aufwirft, was kann eigentlich ein Staat wie die Ukraine an einem Assoziierungsabkommen attraktiv finden, das ökonomisch so ruinös wird? Denn eines ist klar, die können unmöglich darauf kalkulieren, dass ihnen durch diese Konditionen irgendeine Art von Handelsgewinn ins Haus schneit, dass mehr Produktion zustande kommt, an der sich auch der Staat bereichert. Es ist ja im Gegenteil ein Abbruchunternehmen, das verlangt wird. Die einzige Kalkulation, die eine solche Nation daran knüpft, ist, wenn man sich gegenüber den westlichen Forderungen gefügig zeigt, darf man darauf hoffen, pure Spekulation, dass in der Folge Kapitalzufluss aus Europa stattfindet in die Ukraine, vielleicht auch der ein oder andere Kredit gewährt wird, sodass man zwar selber nichts an ökonomischen Potenzen auf die Beine stellen kann, aber womöglich vom Ausland und seinem Kapital und Kredit ein Stück weit erschlossen wird. Das ist von vornherein kein Vertrag von gleich zu gleich, wo zwei Nationen um Vor- und Nachteile für ihr Wirtschaftswachstum rechten. Das ist ein Angebot aus der Pose einer maßlos überlegenen Wirtschaftsmacht namens EU, die die zweit- oder drittgrößte Wirtschaftsmacht auf dem Globus ist, gegenüber einem Land, dessen Staat pleite und dessen Wirtschaft ruiniert ist, das sich also gar keine Bedingungen herausnehmen kann, die man durchsetzen könnte. Es wirft aber auch ein solches Abkommen die andere Frage auf, was kann eigentlich die EU, die so ein Werk vorlegt gegenüber so einem Staat, an dieser Kooperation attraktiv finden? Die haben es mit einem Pleitestaat zu tun, dessen Wirtschaft durch das, was in dem Abkommen verlangt wird, noch weiter dezimiert wird, sodass die Schulden dieses Staates im Gefolge dessen noch weiter steigen. Schon jetzt kann die Ukraine gar keine Schulden bedienen, wenn sie keinen IWF-Kredit bekommt. Was findet denn die EU an so einem Pleitekandidaten interessant? Davon gibt es ja schon einige, Bulgarien, Rumänien. Der Schluss ist, auch der EU geht es nicht um einen ökonomischen Zugewinn in geschäftlicher Hinsicht. Der EU geht es um einen geostrategischen Zugewinn. Die sind interessiert an diesem Land als großes Grenzland zu Russland, das Waffenschmiede ist für Russland, dort werden Waffen gekauft, das einen wichtigen Stützpunkt, die Schwarzmeerflotte, beherbergt und das ein Aufmarschgebiet ist, in dem Raketen stationiert werden gegen Russland. Das macht die Sache interessant. Um dieses Abkommen ist gerungen worden. Und um die Unterschrift wurde gestritten. Immerhin, dass um die Unterschrift ein Streit entbrannt ist mit Janukowitsch, das zeugt ja zunächst davon, dass der durchaus gewillt war, sich auf diese Bedingungen einzulassen. Und die Regierung in der Ukraine hat dabei den Schaden, den sie kassiert, durchaus bedacht. Die haben nämlich gewagt, von der EU Kompensationszahlungen zu fordern und zu sagen, wenn das ein solches Folgeergebnis zeitigt. Ein Abbruch der ukrainischen Ökonomie und ein Schuldenwachstum des Staates. Dann wollen wir von euch Geld und Kredit. Und wir haben bereits eine Adresse, die wurde auch vorgezeigt, nämlich Putin, der hat der Ukraine Gasrabatte angeboten und Kredit. Dieses Auftreten, wo quasi die Ukraine um Nachbesserung feilscht, den Schaden mindern möchte, den sie mit einem solchen Abkommen kassiert und dabei Russland ins Spiel bringt, als helfende Adresse. Das ist brüsk zurückgewiesen worden mit dem Argument, das ist die Schaukelpolitik der Ukraine, die der Westen ab sofort nicht mehr duldet. Die Sprüche sind noch in Erinnerung, wie Steinmeier sagt, wir treten hier nicht in einen Bieterwettbewerb ein. Wenn Russland Geld bietet für die Ukraine, um den Schaden dort zu mindern, heißt es noch lange nicht, dass wir dasselbe täten. Ihr habt das Angebot zu schlucken. Das war der Imperativ, an dem man merkt, das war nicht einfach ein freies Angebot, das der anderen Seite unterbreitet wird, sodass der Westen antwortet, na gut, wenn es nicht gefällt, nehmen wir es zurück. Die haben darauf gepocht, dass es zustande kommt und haben etwas dafür getan, dass es zustande kommt. Die haben nämlich angefangen, in der Ukraine den Aufruhr zu schüren. Auch das kann man mittlerweile in den Zeitungen breit nachlesen. Nicht, dass sie ihn erfunden hätten. Das nicht. Es gibt seit jeher in der Ukraine einen Streit zwischen sowohl Bürgern wie Politikern, die mehr pro Westen orientiert sind und in der Kooperation mit der EU das Heilmittel für die marode Nation sehen. Es gibt andere nennenswerte Teile, die sind pro Osten, pro Russland orientiert und sind der Auffassung, die Energielieferungen aus Russland, die wirtschaftliche Kooperation ist so unerlässlich, so unverzichtbar für das Land. Das müssen wir erhalten. Und dieser Zwist hat in der Ukraine ganz grundsätzliche Formen angenommen. Da wird nicht mehr einfach zwischen diesen beiden Seiten, pro West, pro Ost, um wirtschaftliche Vor- und Nachteile gestritten, sondern die sind so sehr darauf festgelegt, dass die Verortung der Nation im Westen oder im Osten die Bedingung schlechthin ist für alles weitere Gedeihen der Nation, dass sie sich darüber wechselseitig als Verräter auffassen. In der Ukraine ist deswegen eine Wahl schon lange nicht mehr, was sie in normalen Demokratien ist, dass Politiker sich in Ämtern ablösen, die eine nationale Linie vertreten und verfolgen, wie vom Personal das abgelöst wurde. Da gibt es eine Kontinuität in der Wirtschaftspolitik, in der Verteidigungspolitik, die sich nicht dadurch ändert, dass durch Wahlen das Personal verändert wurde. Anders in der Ukraine. Da ist das ganze Wahlkämpfen darauf gemünzt, die Konkurrenten als Verräter zu deklassieren und der an die Wahl kommt, ob mit oder ohne Schwindel, versucht die, die er als Verräter brandmarkt, zu kassieren und einzusperren. Erst wurde Janukowitsch als Wahlfälscher eingesperrt, als er wieder an der Macht war, die Timoschenko. Das ist die Ukraine. Diesen Streit pro West, pro Ost gibt es dort, den findet die EU vor. Den hat sie vor etlichen Jahren schon mal in einer orangenen Revolution, wie das hieß, angestachelt. Jetzt stellt sie sich, Steinmeier und Co., hinter den pro-westlichen Aufruhr im Land und verleiht dem dadurch eine ganz neue Macht und Durchschlagskraft. Denkt mal, was es bedeutet, wenn solche Typen wie Westerwelle oder Steinmeier nach Kiew fahren, auf den Euromaidan und sich dann hinter Demonstranten stellen, so heißen sie, die mit Baseballschlägern und Helm und vermummt die Rathäuser und das Parlament stürmen. Solche Figuren, die wären in Hamburg bei der Roten Flora oder in Berlin oder sonst wo wegen Vermummungsverbot Landfriedensbruch und Hochverrat eingesperrt. Das wären Terroristen. So ist das. Die werden diplomatisch ins Recht gesetzt dadurch, dass sie anerkannt werden als Repräsentanten eines Volkes. Und es gibt, auch das kann wer will, wissen aus den Zeitungen, viel westliche Aufbauarbeit. Die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel ist mit vielen Millionen unterwegs in der Ukraine, um dem Klitschko ukrainisch beizubringen. Man hört, er kann das gar nicht, damit er als Oppositionsfigur aufgebaut wird. Die diplomatische Anerkennung, die Wucht, die hinter solchen Figuren steht, die kommt gar nicht mehr nur aus ihnen und ihrer Anhängerschaft im Land, sondern durch die westliche Macht, die sich dahinter stellen. Und für einen Moment gab es noch so etwas wie ein Übergangsszenario. Da wurde zwischen der EU und Janukowitsch ausgehandelt. Du kannst nicht mehr an der Macht bleiben, Janukowitsch. Es werden irgendwann Ende Mai Präsidentschaftswahlen durchgeführt in der Ukraine. Das haben die USA überrollt, indem sie vorgeprescht sind, einen Putsch finanziert haben. Lest nach in den Zeitungen. 5 Milliarden, hört man, sind mittlerweile in der Ukraine für solche Arbeit ausgegeben durch die USA. Und die neue Mannschaft, die ans Ruder kommt, ist die Wunschmannschaft der USA. Jasenjuk ist der Gegenkandidat Amerikas gegen Klitsch. Klitschko meint das. Diese neue Mannschaft, die jetzt am Ruder ist, durch den Putsch gegen einen gewählten Präsidenten, wenn man das legalistisch betrachtet, diese neue Mannschaft, die ist von der EU als Vorkämpfer für Freiheit, als Speerspitze gegen korrupte Oligarchen, vor allen Dingen im Osten, angefeuert worden. Und kaum sind die an der Macht, stellt sich heraus, in Sachen Freiheit ist das Erste, was denen am Herzen liegt, die russische Sprache zu verbieten. Das Sprachengesetz gegen russischsprachige Ukrainer. Die sind ganz offenkundig Russenhasser. Die Figuren, zweiter Teil, die vorher im Land als die Kleptokraten verschrien waren, als die reichen Oligarchen, die sich das Volksvermögen unter den Nagel reißen, insbesondere im Osten des Landes, die werden jetzt zu neuen Bündnispartnern dieser Regierung. Achmetow zum Beispiel ist so eine Figur im Osten, weil sie darauf setzen, dass diese Typen im Osten der Ukraine mit ihren Milliarden und mit den 100.000 Arbeitsplätzen, die sie schaffen, Macht ausüben können über Ostukrainer, um sie von einem Abspaltungswillen abzubringen. Dafür sind jetzt die Oligarchen gut, eine ostukrainische Bevölkerung zu bändigen, die sich von der Ukraine trennen will. Das Sprachengesetz ist sofort in der EU gemaßregelt worden. Die haben nämlich gemerkt, auf diese Weise gegen Teile der eigenen Bevölkerung vorzugehen, das schürt den Zwist im Land und den Bürgerkrieg und das riskiert geradezu, dass passiert, was unbedingt verhindert werden soll. Die Spaltung des Landes. Die EU will die Ukraine in ihren Einfluss bringen und nicht ein Stück davon. Und insofern wurden die Figuren, die in Kiew jetzt als sogenannte Übergangsregierung das Sagen haben, zurückgepfiffen. Erst gesponsert, dann auch zurückgepfiffen. Und es ist deswegen erwähnenswert, weil man daran sieht, die EU tritt nicht in der Uneigennützigkeit an, einen Aufstand in der Ukraine in seinen Zielen zu unterstützen, sondern die tritt an, um den Aufstand in der Ukraine für ihre Ziele zu instrumentalisieren. Und deswegen wird er gesteuert, finanziert und gesteuert. Das ist das Stück Erweiterungspolitik, mit dem die EU mittlerweile so etwas wie einen neuen Kriegsschauplatz in Osteuropa produziert hat.